Ja, also ich grüße Sie alle nochmals. Die Parsche dieser Woche, Achremot Kedoshim, also Achremot hat, erstens gibt es ganz, ganz viele Themen. Es ist immer eine große Herausforderung, in einer Parsche mit so vielen Themen etwas auszuwählen. Man möchte liebstens alle Themen ansprechen. Dafür brauchte man so 2 Wochen durchgehend Shiurim, um vielleicht das zu schaffen. Aber ich werde mal ein altes Thema wieder aufnehmen, nämlich das erste Thema der Parashat Acharemot. Ich zeige mal den Text, damit man weiß, worum es geht. Also. So. Nee, das ist nicht hier. Doch. So, hier. Wunderschön. Dann haben wir so, und das machen wir mal deutsch. So, Vaidaber Hashem el Moshe achare mot shnei bnei Aharon bekorvatam lifnei Hashem vayemutu. Und der Ewige sprach mit Mosche: Es tut mir leid, das ist, man hat, was man hat. Die deutsche Übersetzung hier ist keine jüdische Übersetzung und deshalb werde ich sie auch nicht so genau befolgen, sondern sie ist lediglich eine Grundlage, von der wir abweichen, wenn uns diese Übersetzung nicht gefällt. Also, der Ewige redete mit Mosche nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor dem Ewigen traten und starben. Ja, und der Ewige sprach zu Moshe: Daber el Aharon achicha, spreche zu Aaron, deinem Bruder, va'al yavo becholet el kodesh. Er soll nicht jederzeit in das Heiligtum hineinkommen, mi beit la parochet, jenseits der Parochet des Vorhanges, el penea kaporet, vor dem, also hier heißt es Sühndeckel. Kaporet war der Deckel über die Bundeslade, über der Bundeslade. Asher al-Aron, die auf der Bundeslade ist. Velo yamut, dass er nicht stirbt. Ki be'anan era'e ala kaporet. Denn in der Wolke zeige ich mich, erscheine ich über diesen Schutz, Sühndeckel. Besot yavo Aron. Damit soll Aaron kommen, ela kodesh, zum Heiligtum. Und jetzt überspringe ich bis zum Ende des Kapitels. Wir werden hier zurückkommen. Hier, letzter Vers. Vaita zot lachem lechukat olam. Und das sei für euch ein ständiges Gesetz. Ich finde die Übersetzung ewige Gewohnheit eine abscheuliche Übersetzung. Also es hat Chuka ist nicht eine Gewohnheit. Es ist ein Gesetz. Heutzutage in der Moderne nützt man das Wort Chuka, um eine Verfassung zu bezeichnen. Also so wichtig ist das Wort Chuka. Lechaper al bnei Israel, um zu verzeihen über die Kinder Israel, mikol chatotam, von all ihren Sünden, achat bashana, einmal im Jahr. Vayas kasher tzivashem mit Moshe, und er tat, wie der ewige Moshe befahl. Worum geht es hier? Was ist das Thema dieses Kapitels? Wer möchte vorschlagen? Ich kann wieder unmuten. So. Möchte sich jemand melden? Keine Meldungen? Dann kann ich mal Vorschlag machen.
Ist das vielleicht Yom Kippur?
Genau.
Ja.
Genau. Einmal im Jahr kommt der Kohen Gadol in das Allerheiligtum hinein. Das ist, was hier beschrieben ist. Ich werde es nochmals zeigen. Wir gehen ein bisschen früher. Vehaita, 29. Vers. Vehaita lachem lechukat olam. Das sei für euch. Das ist schon eine bessere Übersetzung. Also der deutsche Übersetzer war nicht konsequent. Einmal sagt er eine ewige Gewohnheit, sagt er eine ewig gültige Ordnung. Das ist schon besser. ein ewig dauerndes Gesetz, Chodesh Shvi, während des siebten Monates, Be'asor Lachodesh, am zehnten Tag des Monates, Te'anu et Nafshotechem, sollt ihr eure Seelen kasteien, V'chol Melacha lo ta'asu, jegliches Werk, jegliche Werktätigkeiten sollt ihr nicht verrichten, Ha'ezrach, der jüdisch Geborene, V'ager Agor betochachem, und der zu euch durch Übertritt hinzugestoßen ist. Kivayoma senden an diesem Tag Yechaper Alechem, wird euch verziehen, Letaher Eschem euch zu reinigen, Mikol Hatotechem von all euren Sünden, Lifnei Hashem vor dem ewigen Titaru, wird ihr euch reinigen. Shabbat Shabbaton Ilachem ist ein allerhöchste Shabbos. Ihr sollt eure Seelen kasteien, Chukat Olam, auch als ewige Ordnung. Also es gibt die ewige Ordnung des Tempeldienstes. Was tun wir ohne Tempel? Ja? Und es gibt die ewige Ordnung, dass es den Feiertag gibt, an dem man fastet und andere Dinge unternimmt, die als Kasteiung gelten. Und der Kohen, den man gesalbt haben wird, er wird Sühne bewirken. Vashayim alet yado, der investiert sein wird, lechaen tachat aviv, zu amtieren nach seinem Vater, also nach Aaron, ja. Velavashet bigdei abba, der wird sich kleiden mit den weißen Kleidern, mit den leinenen Kleidern, bigdei kodesh, die heilige Kleider, vechiperet migdash hakodesh, er wird verzeihen das Heiligtum, ja, die Mikdash HaKodesh, Heiligtum des Heiligtums, ja, oder Heiligkeit des Heiligtums. Vetuel Moed und das Gebäude des Heiligtums, Vetamisbeach und der Altar, Yechaper wird er sühnen, weil er Kohanim und über die Kohanim, weil Kol Am HaKahal, Yechaper und auch das wird er auch Sühne bringen, bewirken. Weil da soll Lachem Chukat Olam, das sei für euch eben diese ewige Verordnung. Also bestätigt, wie Niki Busseiser sagt, es geht um Yom Kippur. Was steht so im Kapitel, den wir übersprungen haben? Eine Menge. Ich werde es sehr kurz zusammenfassen. Es gibt verschiedene Arten Opfer, die zu diesem Tage gebracht wurden. Nicht alle Opfer, die zu Yom Kippur gebracht wurden, stehen in diesem Kapitel. Denn es gibt Opfer, die zu jedem Feiertag gebracht werden. Diese Opfer werden in Parashat Pinchas, im vierten Buch Moshe, im Abschnitt Pinchas beschrieben. Diese sind sehr interessant, haben aber mit unserem Kapitel wenig zu tun. Das Einzige, was sie mit unserem Kapitel zu tun haben, ist, dass sie a. am gleichen Tag stattfanden und b. vom gleichen Hohepriester, vom gleichen Kohen Gadol geopfert wurden. Aber sonst sind das zwei verschiedene Themen. Was wir hier haben, ist besot, dritter Vers, besot mit diesem Opfer, Yavo Aaron el HaKodesh soll Aaron in das Heiligtum hineinkommen, nämlich Befar ben Bakar lechatat, er bringt ein Stier, ein junges Stier, mit einem jungen Farren, jetzt habe ich das Wort Farren gelernt, zum Sündopfer lechatat, und mit einem wieder zum Brandopfer, Ganzopfer, Emporopfer, wie man das nur übersetzen will. Also, das bringt er. Er schon mit zwei Tiere. Und dann, et Adat Bnei Israel, ikach shnei se'ereizim. Und von der Gemeinde der Kinder in Israel soll er bringen zwei Ziegenböcke. Lechatat als Sündopfer, ve'ai lechad geola und ein wieder zum Ola-Opfer, also nochmals dieses Brandopfer oder Ganzopfer. Das sind die Opfer, die uns heute angehen. Sind insgesamt fünf Tiere. Drei davon sind Korbanot Chatat und zwei davon Korbanot Ola. Korbanot Chatat, die kommen, um Sünde für eine Sünde zu bewirken. Daher, wenn man in einem Chumash mit deutscher Übersetzung schaut, findet man entweder die Übersetzung Sühneopfer oder Sündopfer und beide bedeuten das Gleiche. Und Ola ist dieses Opfer, das gänzlich mit, also nachdem dass es gemetzgert wurde, gänzlich auf dem Altar verbrannt wurde, was bei den anderen Opfern nicht stattfindet. Was ist noch in diesem Kapitel geschrieben? Der Kohen Gadol, als er diese Opfer gebracht hat, hat er noch andere Dinge getan. Er kam nämlich mit Blut dieser Opfer. Was, bei den Opfern geht es nicht darum, dass Fleisches auf dem Altar verbrannt wurde. Das ist, was man nennt, ihr wird das immer wieder im Chumash sehen und nicht immer weiß man so genau, was es bedeutet. Also es gibt das Wort Korban Ishe Lashem, Ishe. Was ist Ishe? Ishe kommt von Esh und das heißt, das ist, was im Feuer verzehrt wird, zu Gott. Zu Gott. Okay. Aber außerdem gab es etwas noch wichtiger. Das Blut auf dem Altar gespritzt wurde. Und in der Fall dieser Chatat-Opfer, es gab zwei Chatat-Opfer, von denen der Kohen Gadol zu Yom Kippur Blut in das Allerheiligtum hineingebracht hat. Und dann hat er Bluttropfen, als er im Allerheiligtum war, Richtung des wie heißt das, der Bundeslade gespritzt und dann ist er rausgegangen, er hat nochmals Richtung des Vorhanges gespritzt und dann hat er noch vom Blut auf den inneren goldenen Altar was gebracht. Das heißt, es gab zwei Altäre im Mishkan und später im Bet HaMikdash. Es gab den äußeren Altar, den man meistens angewendet hat. Dort brannte Fleisch oder Innereien von bestimmten Opfern. Und, also Innereien das ist das Fett von allen Opfern mit einigen Organen und von manchen Opfern auch das Fleisch. Dort wurde das Blut fast aller Opfer gespritzt, mit Ausnahme jener Opfer, von denen das Blut ausdrücklich auf dem inneren Altar anzubringen sind, also innerhalb des Gebäudes des Heiligtums. Denn der äußere Altar, der große Altar war im Hof. Und dieser innere Altar war aus Holz mit Gold überzogen. Und ja, und es gibt eben nur einige Opfer, von denen ihr Blut hineingebracht wurde. Und zu Yom Kippur haben wir die höchste Stufe, da kommt das Blut sogar in das Allerheiligtum hinein. Die Tat, Blut anzubringen an einem Altar, nennen wir Chitui. Chitui ist ähnlich zu Chatat, stimmt? Es geht zusammen. Ein Chatat-Opfer ist ein Opfer, von dem man Chitui macht auf dem Misbeach. Man bringt Blut an. Es ist eine double entendre. Es gibt eine doppelte Bedeutung. Einerseits heißt Chatat, kommt von Chet, Sünde. Andererseits von Chitui, wie das Anschmieren vom Blut. Lechaper, zu Sühne zu bewirken. Heißt, bedeutet auch zu verdecken. Die Sünde wird verdeckt, genau wie die Kaporet, der Deckel von der Bundeslade, wie Kapara, ja, es war ein Deckel. Und Kapara, das ist für die Sünde, die Sühne wird bewirkt, durch das, dass die Sünde überdeckt wird und das Blut überdeckt den Altar zum Teil, ein bisschen. Ja? Also die Wörter sind alle sehr gut und sehr eng miteinander verbunden. Und jetzt haben wir einige Fragen, die ich heute lösen möchte. Oder wenigstens eine Richtung geben, was eigentlich hier los ist. Eine Frage, die wir in der Vergangenheit gestellt haben, ist, was ist die Verbindung zwischen den Söhnen Aarons, die verstorben sind, und Yom Kippur? Das haben wir schon mal besprochen. Ich gebe einen ganz, ganz kurzen Hinweis. Möglicherweise bestand die Fehler der Söhne Aarons darin, dass sie jederzeit hinein wollten in das Allerheiligtum. Und was ist das Problem? Mussten sie dafür sterben? Und die Antwort ist, dass das zum Kern des Monotheismus spricht. Nämlich, wir sagen häufig korrekterweise, Juden haben der Welt nicht einfach Monotheismus gebracht, sondern den ethischen Monotheismus. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, dass man Gott dient, sondern dass Gott von uns etwas erwarten kann, darf und tut. Und dass wir uns nach bestimmten Maßnahmen zu benehmen haben. Und das geht aber nur, wenn wir verstehen, dass wir Gott nicht kontrollieren können. Denn wenn ich mit einer götzendienerischen Auffassung komme, kann ich auch noch an den einen Gott dienen. Vielleicht glaube ich, dass es andere gibt, aber ich will diesen dienen, weil er größer ist. Oder glaube ich, dass es der einzige ist. Aber immerhin, was ist, wenn er empört ist? Kein Problem, noch ein paar Opfer hinschmeißen. Noch ein paar fette Opfer. Und mein Mord, den ich gerade beging, oder ein großer Diebstahl, Raub, alles verziehen, geht, ist in Ordnung. Weil ich habe Gott ein Geschenk gebracht. Und damit geht diese ganze Gedanke der Ethik, die von Gott aufgezwungen wird, verschwindet einfach. Das kann nicht sein. Das ist nicht, was Gott von uns will. Er will nicht gedient werden. Ja, er will gedient werden, aber es geht darum, dass er von uns erwartet, dass wir uns nach bestimmten Maßnahmen zu benehmen haben und dass wir uns davon eben nicht befreien können. Es geht nicht auf, dass man dann einfach sagt, okay, paar Opfer hin und alles ist in Ordnung. Oder noch dreimal Shmoneh Esre freiwillig sprechen und damit ist der nicht koschere Steak ist irgendwie geregelt. Nee, das geht nicht. Und deshalb ist eine Möglichkeit, dass die Tora sagt, ja, ihr dürft hinein, aber nein, ihr dürft das nicht so tun, wie die Kinder Aarons das getan haben. Das ist keine freiwillige Initiative, sondern man muss ein Protokoll folgen. Interessant ist, dass es eine Meinung in den Kommentaren gibt, dass dieses Protokoll zu Yom Kippur Pflicht. Eine Sekunde. Dass dieses Protokoll zu Yom Kippur Pflicht, aber zu anderen Tagen eine Möglichkeit bildet. Das heißt, sollte das Bedürfnis bestehen, dass der Kohen Gadol ins Allerheiligtum hineinkommt, um vor Gott zu beten, dann muss man dieses Protokoll befolgen. Das ist aber nicht die Mehrheitsmeinung. Die Mehrheitsmeinung ist, dass das nur zu Yom Kippur möglich ist. Gut, das ist die Verbindung mit den Söhnen Aarons. Ja, aber uns interessieren die Opfer. Was symbolisieren diese Opfer? Ein Stier vom Kohen Gadol als Chatat und ein Ziegenbock, zwei Ziegenböcke eigentlich, von den Bnei Israel als Chatat. Ein Chatat, das als Opfer gebracht wird und ein Tier, das ganz merkwürdig, wird eigentlich außerhalb des Tempels zu Tode geschickt. Das ist der Sa'ir la'Azazel, der klassische Sündenbock. Ja? Er trägt nämlich die Sünden des Volkes möglicherweise in die Wüste hinein und wird dort sterben. Was symbolisieren diese drei Opfer? Möchte jemand vielleicht etwas vorschlagen? Sonst komme ich mit Quellen. Eure Meinungen sind ja geschätzt. Okay, also keine meldet sich nicht. Gut, dann mache ich mal weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, also je nach, was man hier betonen will. Yom Kippur bringt mit sich eine mehrfache Verzeihung. Weiter sollt lechem lechukat olam, das sei für euch ein ewiges Gesetz, lechaper ad bnei Israel mikol chatotam, achat bashana. Einmal im Jahr all ihre Sünden zu verzeihen. Also eine Möglichkeit ist, die Opfer bringen Verzeihung. Das Problem ist, mir, es passt auch mit diesem Vers. Ki bayom hazeh, denn an diesem Tag, yechaper alechem, wird er euch verzeihen, letaher eschem, euch zu reinigen, mikol chatotechem, von all euren Sünden, lifnei Hashem, die Tau. Die Menschen reinigen sich von ihren Sünden. Also es passt. Nur das Problem ist hier, ja, so. Er soll kommen, besot Jawaron, er darf nicht jederzeit hineinkommen in das Heiligtum, in Beit Laparochet, jenseits des Vorhanges, sondern besot Jawor, damit soll er kommen, befarben Bakar, Lechatat. Er kommt mit einem Stier, mit einem jungen Farren, als Sündopfer. Er muss sich kleiden in Weiß. Ja, das heißt ein Big de Kodesh, die heilige Kleider, die weiße Kleider, die vom Kohen Gadol nur einmal im Jahr getragen wurde. Von Israel bringt er Schneise Reisim Lechatat, zwei Ziegenböcke, als Sündopfer. Und dann bringt er et Parachatat Ashalo, sein Sündopfer, Vichiper Badovat Betor, bringt Verzeihung für sich. Hä? Okay, warum muss er Verzeihung finden? Vor Bnei Israel, erst für sich, was ist die Bedeutung davon? Und dann hat er, velakachet shnei asirim, er bringt Sündenböcke eigentlich, die zwei Ziegenböcke. Und sie werden mit einer Lotterie, Goral Echad Lashem, mit einem Los kommt, also ein Tier wird zu Gott geopfert, Goral Echad Azazel, eins geht zu Azazel, was das nur heißen soll. Und also das eine Tier, was Sau Chatat, macht er als Sündopfer. Und dann war Sair Asher Allah war Goral Azazel, der andere Ziegenbock, der zu Azazel bezeichnet wurde, Yamat Chai Lifnei Hashem, wird lebendig vor Gott gestellt. Lechaper Alav, Verzeihung zu bringen, Leshalachoto Azazel Amidbara, ihn zu Azazel in der Wüste zu schicken. Wiederum, was das heißen soll. Und dann haben wir eine Beschreibung davon. Und jetzt wird spannend. Hier. Bechiper ala Kodesh, er wird verzeihen oder verdecken, die Sühne bringen für das Heiligtum. Mit Tumot bnei Israel, von den Unreinheiten der Kinder in Israel. Und mit Pishem von ihren Sünden. Lechol chatotam. Also für ihre Übeltaten, für all ihre Sünden. Und so auch tut er zum Stiftzelt, das in ihrer Mitte ruht, in Mitte unter ihren Unreinheiten. Dieser Vers stört unser Modell ein bisschen. Weil hier nicht die Jiddelech Sühne bekommen, sondern die Gegenstände. Und entsprechend gibt es hier verschiedene Meinungen. Ich möchte drei Meinungen schildern. Erstens das Störende. Dieser Vers, den ich gerade gezeigt habe, da möchte ich hier ein Kapitel Mishnah zeigen. Wir werden nicht den ganzen Kapitel lesen, aber es ist jetzt Mishnah, Traktat Shavuot, erste Kapitel. Und hier steht ab der Hier, es gibt Fälle, wo die Menschen unrein hineinkommen in den Tempelhof. Das darf man nicht. Sicher haben alle schon gehört, dass die meisten Poskim der Meinung sind, dass man überhaupt nicht auf dem Tempelberg zu Besuch gehen soll. Es gibt Poskim, die glauben, man darf auf bestimmte Flächen des Tempelberges besuchen, aber auch die sagen, nicht überall. Ja, weil dort zu gehen, wo geheiligte Flächen sind, dann machen wir damit eigentlich, also wir dürfen dort nicht gehen, wenn wir rituell unrein sind, wenn wir Tmeim sind. Es gibt eine lustige Geschichte, als Jerusalem befreit wurde, als die Altstadt von Jerusalem befreit wurde, war der Oberrabbiner von Zahal, Rav Goren. Er war der erste Oberrabbiner von Zahal und er war damals im Dienst noch als Oberrabbiner von Zahal. Und während der Befreiung von Jerusalem ist er mit den Schocktruppen, mit den ersten Truppen hineingekommen. Und er ging aber als Oberrabbiner, ging er nicht mit einem großen Gewehr, sondern mit einer Sefer Torah. Und, also ich bin überzeugt, dass er bewaffnet war, aber Sefer Torah und Shofar. So ist er gegangen. Das ist die Sache ist irre, man kann sich das kaum vorstellen. Und er geht auf den Tempelberg hinauf und man schießt. Die Jordanier sind an einer Seite und die Israelis an der anderen Seite und man schießt. Und Rav Goren geht auf den Tempelberg. Und überall wurde er von einem hohen Offizier begleitet. Also er ist selbst als Oberrabbiner hat er eine Begleitung. Und der Typ sagte immer, Rav Goren, Yorim Aleinu, man schießt auf uns. Und Rav Goren geht weiter, sagt er, Rav Goren, schmeißen Sie sich am Boden. Und er geht weiter. Dann sagt er, und er muss mit ihm mitgehen, sagt er, Rav Goren, ich befehle, Sie müssen am Boden gehen. Sagt er, ich bin höheren Grades als du. Und er geht weiter. Und er ging bis unter der Omar-Kuppel, wo eigentlich die meisten glauben, dass das das Allerheiligtum ist. Und hat dort, glaube ich, Shofar geblasen, Gebet gesprochen. Man hat ihm nachher gefragt, wie er dort hinein konnte, durfte, weil man darf ja nicht dorthin gehen. Hat er gesagt, das war die einzige Möglichkeit in sein ganzes Leben, bis Mashiach kommt, oder überhaupt, wäre ja kein Kohen nach meinem besten Wissen, seine einzige Möglichkeit im ganzen Leben dort zu kommen, weil nur zu Kriegszeiten im Mittenkampf darf man. Man muss ein Rav Goren gewesen sein, um an solchen Dingen inmitten des Kriegsgeschehens zu denken. Aber ich sage nur, um zu erklären, man darf nicht dorthin. Und wenn man in solchen Gebieten geht, also nicht um Allerheiligtum, auch im Tempelhof, und ein Mensch kommt dort hinein und ist Tameh, dann ist er damit, macht er damit Bet Hamikdash unrein. Das ist nicht eine technische Unreinheit, sondern eine ganz doppelt geistige. Was meine ich damit? Wenn ein Haus kann an sich nur vorübergehend Tameh werden. Es ist nicht möglich, ein Haus dauerhaft Tameh zu machen, mit einer Ausnahme, die wir letzte Woche besprochen haben, nämlich wenn das Haus Zarat hat. Das haben wir letzte Woche besprochen. Lassen wir das beiseite, seine ungewöhnliche Sache. Wenn ein Mensch in einem Haus stirbt, ist das Haus gefüllt mit Tum'ah, bis die Leiche hinausgeführt wird. Aber das Haus bleibt nachher nicht Tameh. Es hört auf. Aber der Besuch eines Tameh-Menschen im Bet HaMikdash zerstört das Modell des Gottesdienstes, wie wir ihn durchführen sollen. Und das ist die Tum'ah, die hier zu verzeihen ist. Sagt die Mishnah, je nach ob man wusste, dass man Tameh war oder nicht, ob man das später davon erfuhr oder nicht, ja, dann heißt es, ein Bayedia Bitchila. Der Mensch wusste gar nicht, dass der Tameh geworden ist. Er ging auf dem Weg und ging hinein in den Tempel. Er hat sich ordentlich vorbereitet. Er war im Tempelhof, hat ein Opfer gebracht. Ein Bayedia Bitchila, er wusste nicht, dass er auf dem Weg über ein Grab gegangen ist. Man wusste nicht, das Grab hat man später entdeckt. Aber jesh bei Yedia besof, nachher wusste er davon. Sa'ir hanase בחוץ ויום הכיפורים מכפר. Es gibt zwei Opfer, die da eine Verzeihung bringen. Wir, ja, eins ist Seira Nase Bachutz, das ist ein Chatat-Opfer, das außerhalb des Heiligtums gebracht wird, also nicht das Opfer, das wir jetzt besprachen. Und Yom Kippur an sich. Shenemar, wie es heißt, ein Zitat aus Bamidbar Chavtet. Bamidbar Chavtet, also 29. Kapitel von Bamidbar, ist, was ich früher erwähnt habe, der Abschnitt Pinchas. Was ist aber, wenn man gar nicht wusste? Weil she'enba yedia lo bitchila velo besof. Wenn man gar nicht wusste, dass man Tameh war, man ist unwissenderweise Tameh hineingekommen und nie hat man entdeckt, dass man Tameh wurde. Se'irei argalim ve'se'irei rosh ha'chodeshim mechaprim. Zu Feiertage und zu Rosh Chodesh hat man besondere Sündeopfer, Sündopfer gebracht. Diese Verzeihung für jede unbewusste Tum'a. Okay? Und hier sagt Rabbi Shimon noch ein anderes Modell. Sire Rosh Chodeshim, die Opfer von Rosh Chodesh, mechapchim al tahor shachal et tameh. Was ist, wenn jemand ein Stück Opfer gegessen hat, aber das Opfer, er wusste nicht davon, ist tameh geworden. Man darf es nicht mehr essen, er hat es doch gegessen. Dafür kommen die monatlichen Opfer zu Rosh Chodesh. Veshel regalim von mechapchim al shen bo yedia lo b'tchel v'lo b'sof. Für so einen Fall, wo man nicht wusste, dass man tameh war, kommen die Sündopfer von den Feiertagen, von den Wallfahrtfesten und bringen Verzeihung. Veshel yom ha'kippurim mechaper al shen bo yedia b'tchila, aber yesh bo yedia b'sof. Das Opfer von Yom Kippur, das wir gelesen haben, das kommt Verzeihung bringen, wenn ich später doch davon wusste. Okay? Das heißt, hier haben wir ein Modell, nachdem der Gottesdienst von Yom Kippur, der Tempeldienst von Yom Kippur, insbesondere Vers 16 verwirklicht. Das kommt aus der Mishnah, wie gesagt, Masechet Shavuot. Eine Erklärung deshalb ist, dass das Ziel dieser, die Verzeihung für die Menschen kommt von den Gebeten, kommt vom Sa'ir la'Azazel, kommt vom Kastei, Selbstkasteien, dass wir den Tag leben, erleben. Die Opfer aber dienen ein anderes Ziel. Sie dienen dafür, weil, wenn unser Gottesdienst mangelhaft ist, kommen diese Opfer, unseren Gottesdienst wieder gut zu machen. Nicht unsere Sünden zu entfernen, dafür gibt es eben die anderen Aspekte, die ich erwähnt habe, aber um den Gottesdienst wieder vollkommen zu machen. Andere Möglichkeit ist eben, dass, wie wir am Ende des Kapitels hatten, וכיפר הכהן, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה, תשם וישון דרי מרגליזן, די אופר ברינגן פרציין פון דן זונדן. Es heißt ja auch ein Korban Chatat. Es kommt die Sünde der Menschen verzeihen. Was bringt aber die Verzeihung für, also das Wegwischen der Fehler des Heiligtums? Dass wir das Heiligtum entweiht haben, das kommt mit dem Blut. Ja? Der Kohen hat verschiedene Taten mit dem Blut ausgeführt. Er hat gespritzt vor der, dem Allerheiligtum, vor der Bundeslade, vor dem Vorhang und auf dem Altar. Und da kann man sagen, dass ein Teil davon die Verzeihung für die fehlende Heiligkeit des Gebäudes, die Heiligkeit, die wir zerstört haben, und ein Teil davon für eben die Kapara für die Menschen kommt. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Übrigens, diese Möglichkeiten, die ich bespreche, sind nicht exklusiv. Es darf sein, dass eine Schicht über die andere kommt. Ja? Also unterschiedliche Kommentatoren haben verschiedene Aspekten betont, aber eigentlich spielen all diese Dinge eine Rolle. Welche Sünde soll dem Aaron verziehen werden? Aaron muss sein Stier bringen. Ein junger Pfarrer heißt es. Er bringt Parben Bakar. Und da heißt es hier. Bezot yavo Aaron ha-kodesh b'farben bakar lechatat. Warum muss Aaron ausgerechnet mit so einem Opfer kommen? Warum kann er nicht unter den Bnei Israel sein? Rashi gibt eine Antwort und sagt, solange Aaron selbst sündhaft ist, kann er nicht die Sühne für anderen bewirken. Erstens muss er vor Gott um Verzeihung bitten. Erst dann kann er als Anwalt für die Bnei Israel auftreten. Das ist eine Antwort. Eine andere Antwort ist aber, dass das Opfer, das Typ von Opfer auch eine Bedeutung hat. Und damit haben wir eine andere Verbindung mit den zwei Söhnen Aarons. Weil ich habe eine Verbindung am Anfang erwähnt und jetzt möchte ich das Ganze auf den Kopf stellen und eine andere Erklärung geben. Für welche Sünde muss Aaron insbesondere Verzeihung finden? Was ist die große Sünde von Aaron? Die große Sünde von Aaron ist, dass er eine Rolle beim goldenen Kalb gespielt hat. Aus dieser Hinsicht kann ich auch die Frage stellen, das haben wir vor einigen Wochen, das war gerade am Anfang der Corona-Zeit, vor 45 Tagen ungefähr, als wir bei Erkel Pekudé gelernt haben oder die Woche davor, Kittisa, zu unserem letzten persönlichen Shiur, wozu haben wir denn Mishkan? Es gibt eine Meinung, die von Rav Hirsch vertreten wird, dass wir eigentlich ursprünglich kein Mishkan brauchten. Der Mishkan kam, weil es uns nicht gelungen ist, ohne diese Formalität des zentralen Tempeldienstes Gott alleine zu dienen. Die ursprüngliche Situation war, dass jedes Zuhause ein Tempel sein soll. Jede Familie soll die Möglichkeit haben, einen Kohen zu haben. Nur bei 50% der Familien war das so, nämlich ein bisschen weniger als 50%. Der Erstgeborene muss ein Junge sein. Dann hatten sie einen eigenen Kohen, weil die Erstgeborene die Kohanim sein sollen. Leider haben wir uns versündigt und zeigten damit, dass diese abstrakte Form des Gottesdienstes für uns damals zu schwer war. Und daher sagte der liebe Gott, wenn er bereit war, dem Volk zu verzeihen, als er dem Volk verziehen hat, dass sie ein Stiftzelt zu bauen haben. An welchem Tag kam Mosche vom Berg herab mit der Nachricht herab, dass dem Volk alles verziehen wurde? Das geschah 120 Tage nach Mamad Har-Sinai. Mosche war 40 Tage auf dem Berg, kam am 40. Tag nach unten und sah, wie sie einen goldenen Kalb gemacht hatten. Dann hat er wieder 40 Tage und Nächte gebetet. Nach Rashi tat er das auf dem Berg, nach Ramban tat er das in seinem Zelt. Und dann ging er wieder 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. 120 Tage nach Shavuot ist Yom Kippur. Yom Kippur ist ist das Jubiläum der vollständigen Verzeihung der Sünde mit dem goldenen Kalb. Und da sagt Moshe, und jetzt macht ihr ein Stiftzelt. Bisher alles unumstritten, aber auf dieser Basis sagt Rav Hirsch, also Mishkan ist eine Wiedergutmachung für Chet Ha'Egel, für die Sünde mit dem goldenen Kalb. Er stützt sich dabei auf Rashi, wobei man streiten kann, ob Rashi genau das sagt oder was anderes. Aber lassen wir das beiseite. Es gibt diese Meinung. In diesem Fall ist das Stiftzelt die Verzeihung für Am Israel und der neue Weg, den man jetzt gehen muss. Und dann ist die Frage, wieso Aaron dort eine Rolle bekommen hat. Ist doch Aaron der eine Rolle gespielt hat bei der Herstellung des goldenen Kalbes? Und die Antwort dürfte bei David HaMelech liegen. David HaMelech ist der größte König der Geschichte. Und jeder, der die Geschichte von David HaMelech gelesen hat, weiß, dass David HaMelech nicht makellos war. Er hatte einige Fehler gemacht, manche davon waren ziemlich groß. Diese ganze Geschichte mit einer Frau, die er heiraten wollte, obwohl mit der er geschlafen hat, obwohl sie mit einem anderen Mann verheiratet sein soll, war nicht. Interessantes Thema. Und sie hatte aber einen Mann. Und den Mann hat er praktischerweise eliminiert. Das wird dem David als schreckliche Sünde angerechnet. Wie kann David sein? Warum? Saul hat Fehler gemacht und David hat Fehler gemacht. Von Saul wurde im Sog seiner Fehler die Dynastie weggenommen. Und David gründet eine neue Dynastie. Man bemerke, obwohl David auch mit der Tochter von Saul verheiratet war, dass die Schrift betont, dass bis dem Tag ihres Todes sie kein Kind hatte. Das heißt, die Dynastie von Saul ist ausgestorben. Und David macht Fehler und dem David wird es verziehen. Wieso? Und die Antwort ist, man muss mal vergleichen, wie Saul seine Fehler gesteht und wie David seine Fehler gesteht. Saul sagt, Katati, ich habe gesündigt, sagt er dem Propheten, aber Kabdeni na negeziknami, komme dennoch mit mir und ehre mich vor den Fürsten, vor den Ältesten meines Volkes. Das heißt, Saul macht sich unmittelbar Sorgen über die Folgen der Anerkennung. Sagt er, okay, ich gestehe und jetzt machen wir weiter mit der Politik. David sagt, Chatati Lashem, und das ist es. Es gibt einen Psalm, der das Gebet Davids im Sog dieser Fehler darstellt, der 51. Psalm. Und der Pathos des Psalmisten ist gewaltig groß. Also David sagt, ich werde mich einsetzen, um Menschen von der Sünde zum Umkehr zu bewegen. David ist der weiß, wie eine Fehler anzuerkennen und mit allen Gefühlen und Absichten richtig umzukehren. Und ich würde sagen, Aaron ist der umkehrt. Aber sein ganzes Leben wird davon geprägt. Sein ganzes Leben, jeder Yom Kippur bringt er einen Stier. Er bringt ein Egel. Ein junges Stier, ja. Das heißt, es ist kaum nicht mehr ein Kalb. Das Kalb ist ein bisschen aufgewachsen und wird geopfert. Das heißt, Aaron, das Opfer von Aaron verbindet uns mit Retter Egel. Und er bringt Sühne für diese Sünde. Und was soll dann das Opfer der Bnei Israel symbolisieren? Das Opfer der Bnei Israel ist ein Ziegenbock, ein Widder. Was symbolisiert der Widder? Keine Vorschläge? Der Widder.
Abraham?
Ja, jetzt höre ich. Was? Abraham, genau. Abraham brachte an der Stelle von Yitzhak ein Widder. Und das heißt, dass das Modell der Verzeihung für alle Generationen die Verbindung mit dem Opfer von Yitzhak war. Anders als was christliche Maler dargestellt haben, war Yitzhak nicht ein Baby zur Zeit seiner Bindung. Er führt ja ein Gespräch mit seinem Vater. Das Gespräch ist voll mit, also ist doppelt, ist zweispaltig. Er fragt seinen Vater, sagt er, Hine ha'esh ve'aitzim, du hast Feuer, du hast Holz, ve'aye ase le'ola, wo ist das Schaf, das du als Ganzopfer bringen wirst? Und Abraham antwortet, und die Ta'amim, die Kantillation dieser Verse ist sehr interessant. Die Ta'amim sind Elokim ir Elo hase leola beni. Und man kann es lesen, mein Sohn, Gott wird schon zeigen, was für Opfer zu bringen. Oder Gott wird zeigen, dass das Schaf als Opfer mein Sohn ist. Es ist, und dann schweigen die. Also es ist ziemlich klar, Yitzhak hat es verstanden und er geht mit. Wenn Gott sagt, ist Yitzhak bereit, sich aufzuopfern. Und das ist dann, was wir in allen Generationen machen. Jetzt, es gibt kein, ich habe jetzt drei Schichten erwähnt. Von den drei Schichten, von alles, was ich heute gesagt habe, gibt es nur ein möglicher Widerspruch. Was ist die Verbindung mit den zwei Söhnen Aarons? Ist die Verbindung der zwei Söhne Aarons eine Verbindung, weil die versündigten sich eben daran, dass sie jederzeit in das Allerheiligtum hinein wollten? Oder gibt es hier eine Verbindung mit dem goldenen Kalb? Wobei noch unklar ist, was die zwei Söhne Aarons mit dem goldenen Kalb zu tun haben. Und das müssten wir jetzt lösen. Das heißt, dann wären die zwei Söhne Aarons vollständige Tzaddikim, die nur deshalb verstorben sind, weil eigentlich der Aaron sterben musste. Und das war die Verzeihung für das Volk. Es ist nicht leicht, das irgendwie zu verdauen. Es heißt in Jirmiyahu, noch insbesondere in Jeskel, eine kleine Sekunde, ich bringe die genaue Stelle. So. So. Ja, Jirmiyahu 31. Kapitel, 28. Vers, prophezeit über was sein wird. Bei Yamim Ahem, in jenen Tagen, lo yom ruo davot achlu voser vishinei banim tikhena. Die Vorfahren haben, die Väter haben saure Trauben, junge saure Trauben gegessen und es schmerzt den Zähnen der Jungen. Oder eine andere Stelle, die ich diesbezüglich erwähnen kann, eine Sekunde, ist im das ist nicht so, eine Sekunde. Hier. Ja, im 16. Vers des 24. Kapitels vom Buch Devarim heißt es, Lo yamut, lo yumtu avot al banim, uvanim lo yumtu al avot, ish becheto yamutu. Also Väter sollen nicht, wie heißt es, für die Sünde der Kinder sterben und Kinder nicht für die Sünde der Väter. Und deshalb ist es sehr schwer zu verdauen, dass die zwei Kinder Aarons, die auch noch dazu Erwachsene waren, wegen der Sünde von Aaron sterben sollen. Dabei hat man zu beobachten, dass an einer anderen Stelle steht, das ist im 34, also in Parshat Kitisa, dass Gott poked avon avot al banim val bnei vanim al shleshim val ribeim. Er erinnert sich der Sünde der Väter über die Söhne und also er rechnet zu viele Söhne Kinder, Enkelkinder, dritte und vierte Generation. Das heißt, es gibt hier ein Spannungsfeld und wir haben dieses Spannungsfeld zu erklären. Und ich glaube, das Bezir Meyau vom göttlichen Betin, vom himmlischen Betin, es möglich ist, dass Kinder für die Sünde der Älteren tragen. Und erst mit der Zerstörung des ersten Bet HaMikdash kommt die neue Verordnung Lo Yomar Od. Es wird nicht mehr so sein. Für das irdische Beit Din war das immer untersagt. Wir dürften nie eine Person stellvertretend für eine andere Person bestrafen. Nicht einmal, wenn es darum geht, dass, also zwischen Eltern und Kindern. Aber Gott hat seine eigene Arten, wie die Dinge zu tun und deshalb was möglich. Und das heißt, die einzige Spannung, die wir hier haben, ist, einerseits haben wir die Möglichkeit, dass Nadav und Avihu eine eigene Sünde hatten und wir bekommen hier das Protokoll, wie diese Sünde nicht zu begehen. Und andererseits, nee, die waren eigentlich ganz aufrichtig möglicherweise, aber sie stirben für Aaron. Und das ist auch, was Moshe möglicherweise betont, sagt er, Bikrovai Ekadesh. Das ist im Parshat Shmini, ja, also vor 2 Wochen. Vaikru ben Aaron an Nadav Avihu Ishmachtato. Die Söhne Aarons, Nadav und Avihu, nahmen ein jeder seine Räucherpfanne, ja, und sie brachten Räucherwerk hinein. Und dann sind sie verstorben und dann spricht Moshe zu Aaron. Ja, hier. Vatetze esh milifne Hashem. Da ging ein Feuer aus von vor dem Ewigen. Vatochalotam und verzehrte sie. Vayamutu lifne Hashem. Und sie starben vor Gott. Vayomer Moshe la Aaron. Und Moshe sprach zu Aaron. U asher diber Hashem mikrovaya kadesh. Das ist, was der Ewige gemeint hat, wenn er sagte, ich will geheiligt werden durch die, welche mir zu mir nahen. Und, ja? Also das heißt, Gott nahm sie, eben weil sie aufrichtig waren. Und damit zeigte Gott zu Recht. Ja? Und damit zeigte Gott zu Recht. Das heißt, wir haben hier 2 Modelle. Ja? Entweder sind sie verstorben, weil sie eine Sünde begingen oder eben stellvertretend. Alles andere, die Verzeihung für das Gebäude und die Verzeihung für die Menschen, ist eigentlich nicht im Widerspruch. Es darf sein, dass die Verzeihung mehrfachig ist und lässt sich auch so verstehen, weil in der gleichen Parascha gibt es ja beide Gründe, die angegeben werden nacheinander. Das heißt, es ist sehr klar, dass der Tempeldienst zu Yom Kippur schlussendlich insgesamt sowohl Verzeihung für die Menschen als auch Verzeihung für das Gebäude bringen wollen. Das Einzige, was noch offen steht, ist ja oder nicht eine spezielle Verbindung mit Chet HaEgel und mit dem Wider von Yitzchak. Was bleibt für uns im praktischen Leben aus diesem ganzen Shiur? Also es gibt praktische Auswirkungen. Nämlich diese Gedanke, dass nicht nur unsere Taten im Gottesdienst makellos sein sollen, sondern wenn wir, sagen wir mal auch im Gebet, weil wir haben ja heute nicht die Tieropfer, aber wenn wir mit Fehler mit unserem Gebet machen, unser Gebet ist unvollkommen, dann überlässt es, einerseits ist es ein Gebet ist ein Gebet, aber andererseits überlässt es irgendwelche Makel. Und das heißt, es muss unser Ziel sein, unseren Gottesdienst sich weiterentwickeln zu lassen. Nicht nur, okay, Joize gewesen, wie man auf Jiddisch sagt. Ich habe eine Pflicht, ich tue sie erfüllen, 1, 2, 3, jetzt habe ich sie halachisch erfüllt. Sondern es muss das Ziel sein, dass eine gewisse Vollkommenheit in unserem Gottesdienst entsteht. Natürlich, keiner von uns ist Moshe oder Aaron oder David oder Shaul übrigens. Wir sind alle viel zerbrechlicher und haben viel mehr Fehler. Aber es kann dennoch eine Ambition sein, dass wir Fortschritt machen. Dass wir versuchen eben nicht nur in der Zukunft die Dinge besser zu tun, sondern auch rückwirkend versuchen, etwas wieder gut zu machen, von wo wir noch nicht so erfolgreich sind. Ich würde das so sagen. Das ist also, ob jemand ein Geschäft führt und ja, wenn er letztes Jahr eine falsche Investition gemacht hat und die nicht gelungen ist, dann will er dieses Jahr eine bessere Entscheidung treffen. Das ist nach vorne. Aber rückwirkend kann es sein, dass Schaden angerichtet wurde. Man will versuchen, diesen Schaden weitgehend zu beheben. Nicht sagen, okay, ich habe das in einer anderen GmbH abgelagert und jetzt ist das Problem der Bank. Sondern zu versuchen, womöglich unsere Fehler der Vergangenheit ernst zu nehmen und zu sagen, hier habe ich eine Aufgabe. Das heißt aber nicht, und da muss man aufpassen, Rav Kook betont das sehr, sehr in seiner Lehre zu Tshuva, in Rota Tshuva, dass wir uns belastet fühlen sollen für das ganze Leben. Also wir uns nie befreien können von unseren Sünden. Umgekehrt sagt er, Tshuva ist eben die große Befreiung. Tshuva ist, ich kann eben ablagern, ich kann eben diese Sünden, diese Lasten der Vergangenheit weg abschieben. Ja? Aber es muss ein Ziel sein, zu versuchen eben nach vorne natürlich Fortschritt zu machen, aber auch zu versuchen, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen.